Also, du bist erst vor kurzem in die Schweiz gezogen.
Ja.
Ich denke, die meisten Gäste hier kennen dich nicht und deshalb möchte ich dir ein paar oder zwei kurze Fragen stellen, damit wir ein bisschen von dir erfahren. Die erste Frage ist, woher kommst du eigentlich? Die Leute haben gemerkt, ich stelle auf Hochdeutsch.
Genau.
Woher kommst du?
Ja, wie soll ich das kurz zusammenfassen? Also, früher war ich mal ein Hamburger, dann wurde ich ein Frankfurter und jetzt bin ich gerade dabei, ein Emmentaler zu werden. Ich esse gerne.
Gut, und was machst du eigentlich beruflich?
Ich bin seit 23 Jahren Unternehmensberater. Ich habe vor langer Zeit mal ein Unternehmen gegründet. Dann sind mit der Zeit einige hinzugekommen. Wir haben heute Büros in Frankfurt, in München, in Zürich und in Detroit. Und ich habe auch die letzten 7 Jahre in Detroit gelebt. Also in den Vereinigten Staaten. Ich verwechsel das immer.
Okay, danke. Heute Abend sprichst du über die 12 Megatrends. Globale Trends in Politik, Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Wie werden die unser Leben verändern? Können wir uns darauf vorbereiten? Wenn ja, wie? Und Chancen und Grenzen der Futurologie. Wir sind gespannt auf deine Ausführungen und herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank. Danke auch, dass Sie gekommen sind. In Gesellschaft macht das viel mehr Spaß, als wenn ich hier alleine stehen würde. Ich muss mich entschuldigen, meine Stimme ist etwas angekratzt. Vor 2 Tagen habe ich mich... Ist der Ton jetzt weg? Nein. Ich habe mich erkältet und hoffe, dass ich dennoch zu Ihnen durchdringen werde. Und zumindest akustisch hoffentlich auch vom Inhalt her. Am Wochenende war ich mit einem Freund zusammen, Freund und Geschäftspartner. Der wird morgen früh in die USA fliegen. Er und seine Frau. Und seine Frau fragte mich, können wir dir irgendwas mitbringen aus den USA? Und ich sagte, ja, wie wär's mit einem Foto von einem Börsenspekulanten, der gerade aus dem Fenster springt? Ich weiß, das ist makaber und das habe ich auch nicht so gemeint. Aber wir wissen, dass wir in einer sehr turbulenten Zeit leben. Egal, wann wir den Fernseher anstellen oder die Zeitung lesen, wir können uns darauf einstellen, dass gerade irgendwo wieder eine Krise ausgebrochen ist oder die Bankenkrise sich verschlimmert hat oder noch irgendwo eine Hiobsbotschaft hinzugekommen ist. Wir leben in einer Zeit, die vielen Angst macht. Was wird als nächstes kommen? Wie weit wird es uns, wie weit wird es mich beeinflussen? Und in dieser Situation ist es sicherlich gut, wenn wir hin und wieder mal einen Schritt zurücktreten und die Zeit betrachten, in der wir leben. Ich dachte, als Einstieg für unsere Reihe, unsere Vortragsreihe aussteigen oder anschnallen, sollten wir über die 12 globalen Megatrends sprechen. Eigentlich wollte ich 10 Megatrends besprechen. Und dann habe ich angefangen, das Internet zu durchforsten. Was sind denn so die wichtigsten globalen Trends, die unser Leben heute und vielleicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren beeinflussen werden? Gibt es so etwas? Gibt es globale Trends, die nicht nur an der Wall Street oder in Palästina oder in irgendeiner Ecke der Erde das Leben der Menschen beeinflussen, sondern global uns alle beeinflussen? Ich habe eine Reihe von Listen mit 10 Megatrends gefunden und es scheint, dass jeder, je nachdem, welche ideologische oder professionelle Ausrichtung er hat, jeder seine eigenen 10 Trends auflistet. Und ich bin dann hingegangen und habe versucht, das zu extrahieren und danach zu suchen, was sind Megatrends, die unabhängig von beruflicher oder fachlicher Ausrichtung, von Geografie oder Ideologie unser Leben beeinflussen und noch mehr beeinflussen werden. Wie gesagt, ich wollte erst 10 auflisten, aber ich habe dann gemerkt, ich komme nicht mit 10 aus. Ich brauche 12. Steigen wir in medias res. Und Sie werden das vielleicht nachvollziehen können, dass diese Trends tatsächlich unser Leben beeinflussen und verändern. Fangen wir an mit Megatrend Nummer 1. Die Wissensexplosion. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir auf ein gewisses Wissen zugreifen können. Aber wenn wir so ein bisschen zurücktreten und mal die letzten paar Jahrzehnte betrachten, müssen wir sagen, dass das Wissen sich immer schneller vermehrt. Ich habe mal versucht herauszufinden, ich gebe zu, das ist nicht streng wissenschaftlich, das kann man wahrscheinlich auch nicht so feststellen, aber ich habe mal versucht herauszufinden, wie lange dauert es, bis sich das gesamte Wissen der Menschheit jeweils verdoppelt. Zwischen 18 und 1900, sagt man, hat es 100 Jahre gedauert. Johann Wolfgang von Goethe, so sagt man, war noch der letzte Universalgelehrte, der also so ziemlich alles wusste, was man wissen konnte zu seiner Zeit. Medizin und Astronomie und Mathematik und Philosophie und so weiter. Aber dann vermehrte sich das Wissen immer schneller und es war unmöglich für einen Menschen, während seiner Lebenszeit alles zu wissen. Von 1940 hat es etwa 20 Jahre gedauert, bis sich das gesamte Wissen der Menschheit verdoppelt hat. 1970 alle 7 Jahre, 2007 alle 2 Jahre. Wie geht's weiter? Man sagt, im Jahr 2015 wird das alle 35 Tage der Fall sein. Ich meine nicht unbedingt, dass das Internet das Wissen vermehrt. Man kann es so sehen, aber es wird auch viel Unwissenheit verbreitet. Aber haben Sie eine Ahnung, wie viele neue Websites es jeden Tag gibt? Möchte jemand mal eine Prognose wagen? Wie viele neue Websites gibt es pro Tag? Versuchen Sie nicht, alle anzugucken. Es sind 1 Million pro Tag. 1 Million neue Websites pro Tag. Ja, man merkt schon, wir erleben eine Wissensexplosion. Megatrend Nummer 2, die Medienrevolution und die Beschleunigung des Lebens. Also, wenn ich überlege, ja, die neuen Medien sparen keine Zeit, sondern sie rauben uns Zeit. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen? Im Grunde genommen sind das alles Instrumente, die uns helfen sollen, Zeit zu sparen. Und irgendwie wird die Zeit, die wir haben, immer weniger. Ist kurios, ne? Bücher, Zeitungen, Radio, Fernsehen, Computer, Internet, Handy, MP3-Player, iPod. Abzulösen, addieren sie sich jedoch. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, musste ich auf meinem Weg zur Schule immer über einen Bahnübergang. Und da war eine Schranke. Und dann, ich nehme an, nicht nur zu meiner Unterhaltung, aber auch zu meiner Unterhaltung fuhren dann immer Züge vorbei. Und ich erinnere mich noch dran, wie ich erlebt habe, wie erst Dampflokomotiven vorbeifuhren. Und dann nach relativ kurzer Zeit Dieselmotiven. Und dann kamen elektrische Lokomotiven. Aber die eine Technologie hat die andere abgelöst. Es war nicht so, dass die dann immer noch zusätzlich fuhren. Aber wenn Sie mal drüber nachdenken, die verschiedenen Medien, die wir benutzen, die sind immer noch obendrauf gekommen. Wir benutzen die Zeitung und das Radio und das Fernsehen und das Handy und das Internet. Immer obendrauf noch, immer noch obendrauf. Ich weiß, früher war es so, wenn man einen einigermaßen vernünftig aussehenden Menschen durch die Straßen gehen sieht oder sah und der redete ganz angeregt vor sich hin und war alleine, dann hat man geschlussfolgert, dass bei dem irgendwas nicht so richtig stimmt. Ja, wenn ich heute irgendwo an einem Flughafen bin und ich bin relativ viel an Flughäfen, dann sehe ich immer wieder Leute, die sehr angeregt sich unterhalten und alleine sind. Und dann gucke ich und wenn ich dann näher rankomme, dann sehe ich, dass sie so ein Bluetooth im Ohr haben und mit irgendjemand sich unterhalten. Ja, die kann man natürlich nicht ansprechen. Und die haben auch sonst kein Interesse für andere Dinge, weil sie gerade mittendrin sind in einer Unterhaltung. Warum erwähne ich das? Was ist die Folge von all dem? Es ist eine Besinnungslosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Wir haben nicht mehr die Muße, um über uns selbst, über die Welt, über unser Woher und Wohin nachzudenken. Wir werden so sehr im Trab gehalten, dass wir nicht mehr überlegen können, ist das richtig, was ich mache? Wohin steuert mein Leben? Wozu lebe ich überhaupt? Muss ich mich umstellen? Muss ich mich auf irgendwas Neues einstellen? Ja, wir kommen in einen Strudel, der uns besinnungslos macht. Das ist die Medienrevolution. Megatrend Nummer 3. Konsumismus. Ist das ein Trend? Was ist der Konsumismus? Ja, nicht nur Schuhe. Konsumismus ist ein Begriff, der die Vorstellung beschreibt, persönliches Glück komme durch den Erwerb und Verbrauch materieller Güter. Ist uns das geläufig? Also, ich meine, ich habe ja nun 7 Jahre in den USA gelebt. Ich habe immer wieder in den USA gelebt über die Jahre. Und wenn man die Mentalität der Amerikaner kennenlernt, und wir werden ja immer mehr amerikanisiert, egal wer wir sind und wo wir leben und ob es uns gefällt oder nicht, ist gefragt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag die Amerikaner, sonst wäre ich da nicht hingezogen. Aber die Freizeitbeschäftigung Nummer 1 für den Amerikaner ist shoppen gehen. Ganz im Ernst. Man fährt zur Mall, zur Shopping Mall, und dann bummelt man durch die Geschäfte und man kauft irgendwas. Nicht, weil man es braucht, sondern weil es so viel Spaß macht, es zu kaufen. Ja, und so schafft man sich so viele Dinge an, die man eigentlich gar nicht braucht. Und deshalb muss man dann auch immer diese sogenannten Garage Sales machen. Kennen Sie das? Ja, dann baut man vor seiner Garage so ein paar Tische auf und dann wird das ganze Gerümpel wieder verkauft, verscherbelt. Ich kenne mehr als eine Handvoll Amerikaner, die eine Doppelgarage haben, aber die Autos vor der Garage parken, weil die Garage voll ist mit Gerümpel. Sachen, die sie sich gekauft haben. Und machen wir uns nichts vor, wir entwickeln uns auch in diese Richtung. Ja, diese Vorstellung, der Erwerb und der Besitz von materiellen Dingen macht glücklich. Hier ist ein schönes Zitat von dem World Watch Institute. Amerikaner und Westeuropäer haben sich seit Jahrzehnten in einen Überkonsum verbissen. den die Welt auf Dauer nicht durchhalten wird. Doch jetzt holen uns die Entwicklungsländer schnell ein und haben von Umwelt, Gesundheit und Glück. Ja, das ist die Entwicklung, die wir im Moment beobachten. Und wenn wir an die Erhöhung der Lebensmittelpreise denken, die wir hier in Mitteleuropa noch nicht so gespürt haben, aber wenn wir da auch so ein bisschen ja, über den Tellerrand hinwegsehen, merken wir sehr schnell, dass auch dieses Phänomen etwas damit zu tun hat, dass es Menschen besser geht. Ja, das sieht man zum einen beim Essen in China, in Indien, in Russland. Es sieht man aber auch zum anderen in den Einkaufgewohnheiten. Circa 1,7 der weltweit 6,6 Milliarden Menschen gehören heute zur Konsumentenklasse. Diese Klasse ist gekennzeichnet durch eine Ernährung mit hochgradig verarbeiteten oder denaturierten Lebensmitteln, dem Verlangen nach größeren Häusern, mehr und größeren Autos, einer höheren Schuldenlast und einem Lebensstil, der sich der Anhäufung von überflüssigen Gütern widmet. Ist das in der Schweiz auch schon ein Thema? Vielleicht noch nicht so wie woanders. Ich habe den Eindruck, als ich in die Schweiz zog, dass hier noch so ein bisschen heile Welt ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich ins Emmental gezogen bin. Ja, vor kurzem fragte mich ein Schweizer, als er mein BE-Kennzeichen sah. Wir trafen uns in Österreich in der Nähe von Salzburg. Der fragte mich dann, und bist du auch schön langsam hierher gekommen? Ich gehöre zu denen, die zumindest in Deutschland gerne mit mindestens 250 fahren. Ich bin also da insofern noch nicht richtig angepasst, aber das kommt vielleicht noch. Dieser noch nie dagewesene Konsumappetit untergräbt die natürlichen Systeme, von denen wir alle abhängig sind, und macht es für die Armen der Welt noch schwerer, ihre Grundbedürfnisse zu decken, nämlich Wasser, natürliche Ressourcen, das Ökosystem und so weiter. Die meisten Umweltprobleme, die wir heute haben, können auf den Konsum zurückgeführt werden. 37% der Arten können in nächster Zeit durch den Klimawandel ausgerottet werden, der in direktem Bezug steht zum Konsum. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Konsum, Konsumverhalten, Überkonsum und Klimawandel miteinander verbunden sind, in einem ursächlichen Verhältnis zueinander stehen? Megatrend Nummer 4. Der Zerfall der Familie. Ist das ein Trend? Leider ja. Ein Drittel aller endet in Scheidung. Teilweise in einigen Ländern Westeuropas sogar schon jede zweite Ehe, 50%. In der westlichen Welt heiraten immer weniger Menschen, teilweise weil sie Angst vor der Scheidung haben, aber auch aus anderen Gründen, teilweise aus Egoismus. In Westeuropa werden immer weniger Menschen geboren, auch eine Konsequenz der Unsicherheit bei menschlichen Beziehungen. Ja? Wenn keine stabile Ehe da ist, hat man auch Skrupel, zumindest wenn man darüber nachdenkt und es geplant macht, ein Kind in die Welt zu setzen. Was sind die Konsequenzen? Negative Auswirkungen auf die Versorgungssysteme, also ich denke zum Beispiel an die Altersvorsorge. Ja, wenn nicht genügend Kinder nachwachsen, sind auch nicht genügend da, die die Rente bezahlen können. Wachsende soziale Probleme, wachsende Armut, ansteigender Kriminalität. Megatrend Nummer 5. Zunehmende Kriminalität und Gewalt. Ist das ein Megatrend? Leider ja. Ich habe mal mir herausgesucht, wie viel Morde in amerikanischen und europäischen Städten stattfinden. Nur mal als ein Indikator. Wir wissen, es gibt viele andere Arten von Verbrechen, aber wir machen es mal fest an den Morden. Ich habe die pro 100.000 Einwohner aufgelistet, nicht pro Stadt. Also das muss man hier unterscheiden. Washington D.C. 69 pro 100.000. Ich glaube, das ist eine Millionenstadt, also sind das etwa 690 pro Jahr, die umgebracht werden. Detroit 42. Detroit hat 1 Million Einwohner. Das sind 420 Morde pro Jahr. Also ich habe ein bisschen außerhalb gewohnt. Nein, ich war sowieso nicht verantwortlich dafür. Ja, es ist ganz interessant. In meinem Buch Amerika mit Gewalt in den Gottesstaat erwähne ich die Gewalttätigkeit der USA. Das Interessante ist, Detroit liegt direkt an der Grenze zu Kanada. Da ist nur ein Fluss dazwischen, der Detroit River. Man kann über eine Brücke oder durch einen Tunnel fahren, um nach Kanada zu kommen. Auf der anderen Seite, auf der kanadischen Seite, liegt die Stadt Windsor. Gut, das sind etwa 200.000 Einwohner und Detroit etwa 1 Million, ohne das Umfeld, nur die Stadt selbst. Im Jahr werden in Detroit 400 und noch was Menschen umgebracht. Man muss nur auf die andere Seite gehen. Wie viel werden in Windsor umgebracht? Möchte jemand schätzen? Möchte jemand mal so richtig daneben liegen? Da ist in den letzten 20 Jahren ein Mensch umgebracht worden. Interessant, ne? Und ich glaube, das war ein Amerikaner. Oder der Mörder war ein Amerikaner, ein US-Amerikaner. Aber das ist ein anderes Thema, auf das wir wahrscheinlich am Donnerstag eingehen werden, wenn wir über Amerika sprechen, die Amerika-Prophetie. Warum interessiert uns überhaupt Amerika in diesem Zusammenhang? Naja, zum einen, weil die Statistik anführen, aber zum anderen auch, weil die Welt immer amerikanischer wird. Ja? Wir haben immer mehr amerikanische Verhältnisse. Gehen wir die Statistik mal weiter durch. Baltimore 38, Philadelphia 27, immer pro 100.000 Einwohner. Dallas, Memphis, Los Angeles, Chicago, Phoenix. Also das sind jetzt alles so die Weltrangliste. Nicht nur Amerika, die Weltrangliste der Morde. Moskau, da ist die erste europäische Stadt mit 18 Morden pro 100.000 Einwohnern. Houston, Texas, wieder eine amerikanische Stadt. Columbus, Ohio, Milwaukee, New York City, Helsinki, wieder eine europäische Stadt. 13 pro 100.000. Lissabon. Gibt es eine Schweizer Stadt, die in dieser Rangliste auftaucht? San Diego, Amsterdam 8, Belfast 5, Genf 4. Es ist keine vollständige Liste, das ist eine etwas selektierte Liste. Aber ich wollte nur mal Ihnen auch dieses Verhältnis zeigen. Kopenhagen 4. Ja. Aber ich fürchte, dass sich diese Statistik nur in eine Richtung bewegt, nämlich dass Verbrechen zunehmen werden. Kriminalität steht häufig in einem ursächlichen Verhältnis zu Arbeitslosigkeit. Also das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das sagen die Statistiken, das sagen die Fachartikel zum Thema. Armut, Migration, und ich bin nicht Ausländerfeindlich, bin ja selbst ein Ausländer. Wir alle sind Ausländer, fast überall. Stimmt's? Nur in einem Land sind wir keine Ausländer. Aufwachsen in einem Haushalt mit nur einem Elternteil. Das wird in der wissenschaftlichen Literatur als eine der Ursachen für Kriminalität genannt. Und jetzt merken wir, eben sagten wir, Zerfall der Familie ist ein globaler Trend. Hier sehen wir, wie hier Wechselbeziehungen schon auftreten. Megatrend Nummer 6. Die Globalisierung. Ist das ein Megatrend? Seit wann gibt es das Konzept der Globalisierung? Das ist interessant. Ich habe mal eine Statistik gesehen. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, nur in einer deutschsprachigen Tageszeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das Wort Globalisierung zu zählen. Wie oft taucht das Wort auf in einer Zeitung in einem Jahr? Und da können wir deutlich sehen, dass das so etwa 1996 losging. Das taucht zwar auch vorher schon auf, aber dann auf einmal, wow, da gibt es so einen Sprung bei den Statistiken. Das heißt, seit etwa 10, 12 Jahren haben wir das Phänomen der Globalisierung. Und die Globalisierung, das merken jetzt mehr und mehr Menschen, ist im Grunde genommen eine Amerikanisierung. Ja, zum Nutzen Amerikas. Sicherlich, es profitieren auch einige andere, aber die Globalisierung ist sehr stark bestimmt durch die USA. Einige negative Auswirkungen der Globalisierung. Entstehung weltweiter Monopole. Ja, der Trend geht eindeutig hin zu den Monopolen. Entwurzelung von Angestellten und Arbeitern. Um zu überleben, muss man mit dem Job mitreisen. Ja, man merkt das immer mehr. Und wer es nicht tut, der verliert seinen Job oder er wird sozial absteigen, weil er einen anderen Job akzeptieren muss, bei dem er weniger bezahlt bekommt. Schrumpfende Verantwortung von Kapitaleignern gegenüber nationalen und regionalen Kommunen. Ja, ich erinnere mich an einen Fall, ein Freund und Klient von mir, der wurde von einem großen, bekannten Unternehmen in Deutschland zum CEO, zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Eine Arbeit antrat, wurde er zu einem zu einer Strategiebesprechung eingeladen. Man muss sich erwähnen, dass dieses Unternehmen bis zu dem Zeitpunkt ausschließlich in Familienhand war und auch von Familienmitgliedern geführt wurde. Milliardenunternehmen auf dem gesamten Globus tätig. Das Problem dieses Unternehmens aber war, dass sie nur einen Gewinn von 1% machten. Also europäische Unternehmen sind zufrieden, wenn sie 5-7% machen. Ja, manche machen mehr. In den USA fängt man nicht unter 20% an zu denken. Aber die haben nur 1% gemacht. Das heißt, die waren ziemlich wackelig. Und es war abzusehen, dass wenn mal eine Rezession oder sonst eine Krise kommt, dass sie dann sehr schnell in den Minusbereich gehen und dann natürlich Insolvenz bedroht sind. Bei diesem Strategie-Meeting, wo dieser erste familienfremde zukünftige Vorstandsvorsitzende zugegen war, wurde er denn gefragt, wie stellen Sie sich das vor, wie soll es weitergehen? Und er sagte, naja, diesen Produktbereich, den werden wir nach China verlagern und den nach Polen und den in die Tschechei. Nachdem das Gespräch vorbei war und er war gegangen, kamen die Eigentümer dieses Unternehmens ganz schwer ins Grübeln und sie entschlossen sich, den Mann zu feuern, bevor er eingestellt wurde. Natürlich hat er ein paar Millionen einstecken können, als Schmerzensgeld, hat er ja einen Vertrag gehabt. Was war der Hintergrund? Und leider passiert das nicht häufig genug. Vielleicht muss ich vorsichtig sein, wenn ich leider sage, ich bin Unternehmensberater. Dieses Unternehmen war in dem Bundesland in Deutschland, in dem es ansässig war, der zweitgrößte, nach dem Staat, der zweitgrößte Arbeitgeber. Und gesagt, wir haben eine soziale Verantwortung gegenüber den Menschen in diesem Bundesland. Wir können nicht einfach nur nach Profit entscheiden. Aber wie lange können die diese Einstellung, diese noble Einstellung noch vertreten? In den meisten Fällen, unter dem Druck des Wettbewerbs, werden Unternehmen immer mehr so entscheiden wie mein Freund, der radikal vorgehen wollte. Er hätte mit Sicherheit die Marge gesteigert. Nur, es hätte die Arbeitslosigkeit von so und so vielen Leuten bedeutet. Verlust traditioneller Wettbewerbsvorteile, Zwang zu fundamentalem Strukturwandel und gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten. Merken wir das im Moment, was die Bankenkrise angeht? Ja, ich habe immer früher gesagt, wenn an der Wall Street jemand hustet, dann kriegen wir als Unternehmensberatung Schnupfen. Wenn eine Bank in den USA pleite geht, dann tut es auch der UBS weh, stimmt's? Und einigen Familien, deren Köpfe angestellt sind bei der UBS. Wir sind zu einem globalen Dorf geworden. Wir können nicht sagen, das, was da passiert, geht uns nichts an, damit haben wir nichts zu tun. Das kann man immer weniger sagen. Das ist ein Teil der Auswirkung der Globalisierung. Megatrend Nummer 7. Bevölkerungswachstum. Das ist ein Trend. Ich glaube, dass dieser Megatrend auch wiederum in Verbindung gesehen werden muss mit den anderen Trends, die wir schon genannt haben und noch nennen werden. Gucken wir uns nur mal kurz die globale Bevölkerungsstatistik an. 1959 hatten wir 3 Milliarden Menschen auf dem Globus. Im Jahr 2007 waren es schon 6,6 Milliarden. Man sagt, im Jahr 2042 werden wir 9 Milliarden sein. Warum spielt das eine Rolle? Nach aktuellen Schätzungen kann schon die heutige Weltbevölkerung angesichts der gegenwärtigen Konsum- und Umweltverschmutzungsrate nicht ernährt werden. In Mitteleuropa sind wir gut dran. Hier merken wir das nicht so. Wir leben auf einer Insel der Glückseligen. Wir sollten dafür dankbar sein. Aktuell ist ein Drittel der Weltbevölkerung wohlgenährt, ein Drittel unterernährt und ein Drittel hungert. Werden diese Trends besser? Es gab mal einen Plan der G8, die den Welthunger bis zum Jahr, 2010, glaube ich, zu halbieren. Inzwischen weiß man, man ist weiter davon entfernt denn je. Megatrend Nummer 8, Umweltkatastrophen. Ist das ein Trend? Ich habe ein paar interessante Statistiken gefunden, auch wenn mir einige Geografen einreden wollen, dass das nicht stimmt. Aber ich stehe dazu. 1975 hatten wir weniger als 100 Katastrophen. Und ich habe bewusst diese relativ in der nahen Vergangenheit liegende Zahl genommen, also das Jahr genommen. Denn wenn es weiter zurückgeht, kann man sagen, naja, da wusste man nicht so viel, was auf dem Globus passierte. Das hat man vielleicht nicht alles dann festhalten können, statistisch und so. Deshalb kommt uns das nur so vor. Aber wenn wir in das Jahr 1975 zurückgehen, da hatten wir schon recht gute Informationssysteme. Im Jahr 2005... also 30 Jahre später waren es über 400 größere Katastrophen. Ich spreche von Naturkatastrophen. Im Jahr 2006, nur ein Jahr weiter, waren es 700. Und im, ja, die Zahl nimmt nicht nur zu, also nicht nur die Zahl der Katastrophen nimmt zu, sondern auch das Ausmaß der Katastrophen nimmt zu. Das heißt, wir haben immer mehr Todesfälle, die in Verbindung stehen mit diesen Katastrophen. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass wir einen Planeten, der plötzlich instabil und unberechenbar geworden ist, in den Griff bekommen können. Megatrend Nummer 9. Zunahme an Krankheiten, Epidemien und Pandemien. Bisher haben wir Glück gehabt. Aber die Regierungen dieser Welt bereiten sich darauf vor, dass sich das ändern wird. Dass es in Zukunft Krankheiten gibt, die sie nicht in den Griff kriegen können, die sich schnell verbreiten und die viele Teile der Welt betreffen. Wovon sprechen wir? Laut Weltgesundheitsbehörde sprechen wir von einer Pandemie, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Das Aufkommen einer Krankheit, die für die Bevölkerung neu ist. Warum ist das wichtig? Wenn es neu ist, gibt es noch kein Gegenmittel dafür. Zweitens, der Erreger infiziert und verursacht eine schwerwiegende Erkrankung. Und drittens, der Erreger verbreitet sich unter Menschen leicht und ist hartnäckig. Und da wir mobiler sind als vor 100 Jahren, können Krankheiten auch leichter transportiert werden. Megatrend Nummer 10. Wachsende Migration. Wir erwähnten vorhin schon mal Migration als einen Faktor bei den Kriminalitätsstatistiken. Ein paar Migrationszahlen. 1972 gab es 80 Millionen Menschen, die außerhalb ihrer Geburtsländer lebten. 2002 auf 185 Millionen angestiegen. Also schon eine deutliche Steigerung. Es gibt heute europäische Städte, die über 100.000 im Ausland geborene Einwohner haben. Man kann das natürlich auch positiv sehen, denn es bedeutet eine kulturelle Bereicherung. Und in den Ländern, in denen es nicht genügend junge Menschen gibt, die für die Rentensysteme einzahlen, ist es gut, wenn Einwanderer da sind, die dafür sorgen. Aber wir müssen auch die andere Seite sehen, eine gewisse soziale und kulturelle Entwurzelung, Trennung von den Familien und damit auch eine Ursache von Problemen. Oft sind über 10% der Bevölkerung dieser Städte im Ausland geboren. Ich weiß, in Frankfurt sind es 27%, die im Ausland geboren wurden. 11. Terrorismus. Mit Sicherheit ein Megatrend, der uns noch zu schaffen machen wird. Ich habe mal die Statistiken mir angesehen. Im Jahr 2003 gab es weltweit 175 Terroranschläge. Im Jahr 2004 sprang diese Zahl auf 3.192. Was für eine dramatische Veränderung. Also ich bin zwar kein Mathematiker, aber das sieht so aus, als wenn das fast 2.000% sind. Wie ging es weiter 2005? Hat sich das wieder beruhigt oder ging es weiter? 11.111 Terroranschläge im Jahr 2005. Und dann? War das jetzt der Höhepunkt? 2006, 24.930 Terroranschläge. Das sind keine populären Zahlen. Die wird man nicht so häufig in den Zeitungen finden. Auch Politiker werden diese Zahlen nicht gerne verwenden, es sei denn, sie heißen George Bush und machen mit Angst Politik. Ja, man möchte gerne die Menschen beruhigen, aber hin und wieder müssen wir mal den Realitäten ins Auge sehen. 2007, okay, da gab es einen Rückgang, zumindest nach einigen Statistiken. Doch wenn man genauer hinsieht, wird man feststellen, dass die Anzahl der Menschen, die dabei getötet wurden, dennoch gestiegen ist, bei den weniger Anschlägen. Ja, also das ist schon eine dramatische Entwicklung. Und ich erwähne die Terroranschläge nicht nur deshalb, weil sie uns betreffen könnten. Ich meine, dass jetzt hier in der Schweiz ein Terroranschlag geschieht, ist nicht so wahrscheinlich, als wenn einer in New York passiert. Aber es gibt eine Folge, die wir alle irgendwann zu spüren bekommen, und das ist die Veränderung der Gesetze zur Abwehr von Terroranschlägen. Und manchmal scheint die Medizin schlimmer zu sein als die Krankheit. Ja? Mehr und mehr Menschen sind bereit, gewisse bürgerliche Freiheiten aufzugeben und einzutauschen für Sicherheit. Ja? Und da sollten wir drüber nachdenken. Wie verändert sich unser Leben? Ja, wir merken das, wenn wir international fliegen, die Sicherheitskontrollen. Ja, ich weiß, als ich an meinem Manuskript über das Amerika-Buch saß, ich saß in Detroit, mein Assistent saß in München, und häufig ist das Manuskript hin und her gegangen per E-Mail, weil er dann immer an den Fußnoten rumgefummelt hat und ja, die Komma und so an die richtige Stelle gesetzt hat und noch einiges verbessert hat. Und wir konnten die Uhr danach stellen. Es hat immer eine Stunde gedauert, bis die E-Mail, wenn das Manuskript rangehängt war, angekommen war. Warum? Weil alle internationalen E-Mails von den Geheimdiensten in den USA gelesen werden, die aus Amerika oder nach Amerika versendet werden. Ja, weil bestimmte Stichwörter, bestimmte Reizwörter, die lösen ein elektronisches Signal aus und dann geht das in irgendeine Schleife rein und dann wird das nochmal genauer betrachtet. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass beim CIA mein Buch bekannt ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir dafür was kaufen kann, aber okay. Megatrend Nummer 12. Wachsender religiöser Fundamentalismus und Fanatismus. Ist uns das schon aufgefallen? Das Interessante ist, nicht nur im Islam, nicht nur im Buddhismus und im Wenn ich nur mal daran denke, die Zahl der Pfingstler und Charismatiker weltweit liegt heute bei 650 Millionen. Das ist ein Ansteigen in den letzten paar Jahren in phänomenalen Größenordnungen. Die Mehrzahl dieses Personenkreises gilt als fundamentalistisch. Was ist denn die Folge jetzt dieser 12 globalen Megatrends? Warum rede ich mit Ihnen darüber? Warum beschäftigen wir uns in diesem Zusammenhang mit diesen globalen Megatrends? Und was ist die Ursache der wachsenden Religiosität? Ja, was ist die Folge der Megatrends und was ist die Ursache der Religiosität? Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Ja, den gibt es. Angst. Kann man das nachvollziehen? Angst macht religiös, oder? Wenn Menschen sich nicht mehr zu helfen wissen, wenn ihnen die Dinge über den Kopf wachsen, dann erinnern Sie sich an eine Macht, die größer ist als Sie. Dann werden Sie religiös. Und die Megatrends, die ich aufgezählt habe, ich habe sie nicht aufgezählt, um Ihnen Angst zu machen. Ich habe sie aufgezählt, um zu zeigen, wie die Realität ist, was unser Leben beeinflussen wird in den nächsten Jahren, vielleicht nächsten Monaten, heute schon. Und die Folge wird sein, dass immer mehr von uns Angst bekommen. Vielleicht bei einigen nur Verunsicherung, bei anderen Angst. Fragen. Wiederholt sich die Geschichte in immer wiederkehrenden Zyklen oder steuern wir auf einen katastrophalen Höhepunkt zu? Ja, wenn wir diese 12 Megatrends nehmen und wir haben gesehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen, hochschaukeln, verstärken, dann muss man ja die Frage stellen, geht das irgendwann auf einen großen Knall zu? Oder gibt es da genügend Selbstheilungskräfte, die dafür sorgen, dass das alles wieder in die richtige Bahn kommt? Ja? Wiederholt sich die Geschichte oder steuern wir auf einen katastrophalen Höhepunkt zu? Nächste Frage, hat die menschliche Gesellschaft genügend Selbstheilungskräfte, um sich selbst zu retten? Können wir die Antworten auf die großen Fragen des Lebens im Voraus wissen oder müssen wir sie auf schmerzhafte Weise selbst herausfinden? Das ist eine wichtige Frage. Und was die Futurologie kann und was sie nicht kann. Futurologie ist ja ein spannendes Thema, die Wissenschaft von der Zukunft. Aber Futurologen können lediglich Trendlinien der Vergangenheit nehmen, mit einigen Faktoren noch interpolieren und dann in die Zukunft verlängern und dann Aussagen über die Zukunft machen. Also mit anderen Worten, wenn ich weiß, dass im Jahr 1977 irgendetwas den Wert von X hatte, und im Jahr 2007, also 30 Jahre später, den Wert von Y hatte, dann kann man ohne Prophet zu sein wahrscheinlich sagen, okay, diese Entwicklung wird wahrscheinlich so fortlaufen und dann kommt man zu einem Wert von Z im Jahr 2037. Sie wissen, was ich meine. Das kann die Futurologie, ja, also eine Wissenschaft, die sich aus verschiedenen anderen Wissenschaften zusammensetzt und Trendlinien der Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Wo werden wir in 30 Jahren stehen, wenn wir die Trendlinien der letzten 30 Jahre verlängern? Was ist in den letzten 30 Jahren geschehen? Auch hier sollten wir mal kurz zurücktreten. Die Sowjetunion ist verschwunden. Amerikas Macht ist gewachsen. Der Einfluss Papsttums ist gestiegen, der Terrorismus hat zugenommen. Können wir einen Trend stoppen oder gar umkehren? Ja, 12 Megatrends. Können wir irgendeinen dieser Trends stoppen oder umkehren? Die Experten sagen, nein, einen Trend kann man nicht stoppen. Was ist dann die Lösung für unsere Probleme? Hat jemand einen Vorschlag, eine Idee, eine Lösung? Ist Geld die Lösung des Problems? Ich meine, ich finde es prima, dass Bill Gates mit seinen Milliarden sehr viel Gutes tut. Aber diese Trends, diese Probleme, die wir angesprochen haben, können auch seine Milliarden nicht lösen. Ist Wissenschaft die Antwort? Ich glaube, die Wissenschaft kann viel. Aber diese Probleme wird sie auch nicht in den Griff kriegen. Die Politik? Ich glaube, wir alle sind etwas politikverdrossen und wissen, wo die Grenzen der Politik liegen. Religion? Wie kommt es, dass die Welt plötzlich immer religiöser wird? Wir haben es eben schon gesagt, Angst und Ungewissheit sind für viele überwältigend. Viele fliehen in das Irrationale. Viele sehnen sich nach einer übernatürlichen Supermacht. Kann die Religion die Probleme der Welt und unsere persönlichen Krisen lösen? Ist das überhaupt möglich? Ist Religion dazu in der Lage? Ist Religion dazu heute in der Lage, in unserer modernen Welt? Wenn ja, müsste sie folgende Bedingungen erfüllen. Und das müssen wir ganz objektiv sagen. Sie müsste Beweise für ihre Wahrhaftigkeit liefern. Behaupten kann man alles, nur Beweise schaffen Glaubwürdigkeit. Ja? In der Religion wird viel behauptet. Kann man etwas beweisen? Sie müsste ein Erklärungsmodell bieten, nämlich einmal Einblick in die Hintergründe der Weltereignisse geben und Bedeutung und Struktur von Ereignissen aufzeigen und Geschichte, einen roten Faden uns bieten. Sie müsste für heute und morgen relevant sein, praktisch sein, mit Prinzipien für persönliche Bedürfniserfüllung, Sicherheit und Stabilität. Das müsste die Religion leisten können, um eine Lösung anzubieten. Sie müsste Logik und kritischem Denken standhalten. Mehr als nur eine nostalgische Geschichte sein, aus Ritualen bestehen, Opium für unsere Sinne und eine Flucht in die Emotionen. Sie Vorherwissen über die Zukunft bieten. Und zwar spezifisch, praktisch, konkret, logisch und glaubwürdig. Ansonsten käme Religion als Lösungsfaktor für die Probleme unserer Welt nicht in Frage. Sie müsste einen Ausweg aus dem drohenden Untergang bieten. Und zwar real, nicht nur in unserer Einbildung. Und zwar zu 100% und auf Dauer. Wenn Religion das nicht kann, kann Religion nicht die Probleme dieser Welt lösen. Keine Religion kann das. Oder? Die andere Meinung. Keine Kirche und keine Philosophie kann das. Tut mir leid, wenn ich Sie da enttäusche. Aber Gott kann das. Sie sehen, ich mache einen Unterschied zwischen Religion und Gott. Und der Beweis dafür ist in der Bibel. Und das wollen wir nachweisen in den nächsten Tagen. Ich möchte bei eingeschaltetem Verstand mehr über Gott erfahren. Gibt es noch jemanden, der sich dem anschließen möchte? Wer möchte bei eingeschaltetem Verstand mehr über Gott erfahren? Es gibt einige. Warum erwähne ich das? Es gibt viele Menschen, die Religion in erster Linie als etwas aus dem Gefühlsbereich betrachten. Aber genau dann kann Religion nicht unsere Probleme lösen. Religion muss eine sehr rationale und konkrete Dimension haben. Deshalb sage ich, wir müssen den Verstand eingeschaltet lassen. Wir müssen unseren Kopf benutzen und drüber nachdenken. Und dann werden wir sehen, was möglich ist und was nicht. Ich hoffe, ich habe Sie ein wenig aufgewärmt, angewärmt für das Thema der nächsten Tage. Ich möchte morgen Abend ganz konkret an einem Beispiel zeigen, was Gott offenbart hat in der Bibel, was uns Vertrauen gibt in Bezug auf die Lösung der Probleme der nächsten Zeit. Ich hoffe, Sie kommen alle wieder und bringen Ihre Freunde noch mit. Darf ich Sie einladen, dass Sie mit mir zum Schluss noch beten? Wollen wir aufstehen? Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du ein großer Gott bist, der sich offenbart hat in der Bibel. Herr, wir danken dir dafür, dass du nicht nur Herr der Geschichte bist, sondern auch Anteil nimmst an unserem persönlichen Leben. Wir möchten mehr von dir und über dich erfahren, weil wir den Eindruck haben, dass das eine Hilfe sein kann in unserem Leben. Bleibe du bei uns an diesem Abend, begleite einen jeden von uns nach Hause und führe uns wieder hier zusammen. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.